Also ich finde, dass Kinder abgeholt werden müssen, da wo sie sind.
Du siehst ein Kind und wenn du da keinen Zugang hast, dann gibt es auch keine Therapie. Fertig. Das Tolle an Kindertherapien ist einfach, dass man das wirklich, wirklich gemeinsam macht.
Die haben ja Lust, die wollen ja. Und das haben alle Kinder.
Natürlich passiert auch mit der geistigen Entwicklung und mit der psychischen, mit der seelischen Entwicklung etwas. Letztlich wollen alle Kinder oder jeder Mensch will im Arm gehalten werden.
Einfach auch, um die Freude an der Bewegung zu lernen. Wie schön ist denn das, über eine Bank zu balancieren oder zu schaukeln? Was das Schönste an den Kindertherapien auch ist, ist dieses, ne, dass man so befreit lachen kann mit diesen Kindern.
Willkommen bei Physiographie. Ich bin Karen McHugh und ich treffe mich mit TherapeutInnen und PatientInnen, deren Themen mir wichtig sind und die mich inspirieren. Für die Arbeit als Physiotherapeutin und persönlich. Heute treffe ich mich mit der Kinderphysiotherapeutin Andrea, bei deren Behandlungen ich gelernt habe, von einer Lebensermächtigerin, einer Philosophin, einer Freundin mit dem großen Lachen, das alle Kinder einlädt. Hallo Andrea!
Hallo Karin!
Schön, dass du dich heute mit mir triffst und mit mir über Physiotherapie mit Kindern sprichst.
Ja, bin ganz gespannt.
Ja, ich bin auch schon gespannt. Wir haben ja eine Weile zusammengearbeitet und deswegen habe ich auch ganz viel gelernt von dir. Und ich finde das so interessant, was da so passiert, dass ich einfach gerne mit dir nochmal über die Sachen sprechen würde, die du da machst und die wir da einfach erleben, wenn wir mit Kindern zusammen sind. Mhm. Ja, du hattest mir mal gesagt, für dich ist am wichtigsten in der Kindertherapie die Beziehung und der Spaß.
Ja.
Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen.
Ja. Also ich finde, dass Kinder abgeholt werden müssen, da wo sie sind, noch mehr als Erwachsene, gerade in dem Bereich, wenn sie neurologische Probleme haben und schon so im Kita-Alltag stecken oder in der Schule und diese und jene Dinge nicht können, die sie eigentlich können müssen, warum das wer auch immer wann festlegt. Aber sie wachsen eben mit diesem Problembewusstsein dann schon auf. Und dann ist es sehr wichtig, erstmal einen Zugang zu diesem Kind zu bekommen, auf welchen Kanälen er aufnahmebereit ist. Ne, ob das körperlicher Art ist, ob das sensorischer Art ist, ob das über den Intellekt ist, über das Fühlen, was ja auch eine sensorische Geschichte wäre. Und so muss man sich erstmal an diesen kleinen Menschen rantasten, um den Kanal zu finden, in den man reingehen kann. Und das finde ich immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich das bei jedem Kind ist. Natürlich gehören die Eltern auch dazu. Na, das muss man mit den Eltern ja auch gut besprechen oder ihnen gut zeigen, was da alles möglich ist, wenn die Eltern offen dafür sind. Und was das Schönste an den Kindertherapien auch ist, ist dieses, ne, dass man so befreit lachen kann mit diesen Kindern. Ist einfach nochmal was ganz anderes als mit Erwachsenen. Klar können wir kichern und Witze machen und so weiter, ne, aber mit Kindern, wenn es so richtig so aus dem Bauch kommt, wegen irgendwas, was man überhaupt nicht erwartet hat, dann ist es einfach so ein Geschenk, was man zurückbekommt.
Und wie tastest du dich dann an die Kinder ran, um das rauszufinden, wo der Kanal ist?
Naja, das ist ja auch sehr abhängig von dem Kind. Was bringt es mit? Ne? Wie kommt es überhaupt in die Therapie? Oder wie schildern die Eltern das Kind? Wenn ich jetzt zum Beispiel, erinnere ich mich sehr gut an ein Morbus Down-Kind, das hatten wir auch zusammen. Der konnte laufen, war aber sehr lauffaul, weil er natürlich auch sehr unsicher war, weil er immer rumgesessen hat. Ich glaube, der war schon 7 oder 8 zu dem Zeitpunkt. Der wollte aber natürlich gerne auf der Ebene seiner Mitspielenden sein und nicht rumsitzen und rumgetragen werden. Also hatte eine gewisse Motivation schon zum Laufen, wusste aber irgendwie offensichtlich nicht so genau, wie das funktionieren soll. Und dann habe ich ihm das Spielzeug, was er mitgebracht hat und was ihn interessiert hat, einfach auf so eine hohe Ebene gestellt, dass er erstmal in das Stehen kommen muss und ihn dann sozusagen über die Fortbewegung, die sonst nur im Sitzen, auf den Po schiebend, also er konnte noch nicht mal auf allen Vieren gehen, sondern hat sich wirklich nur über den Po fortbewegt. Und als er das entdeckt hat, dass er ja von Objekt zu Objekt sich auf zwei Beinen bewegen kann, wenn auch wackelig und immer wieder zwischendurch hinsetzend und so weiter, der war so froh darüber, der hat so gelacht, wenn er diese Schritte gemacht hat. Und das ist einfach, ja, das war so schön, das zu begleiten. Und auch die Mutter, die war so, was machen Sie mit dem Kind? Was macht? Der ist noch nie so viel gelaufen. Wieso läuft der auf einmal? Naja, und dann muss man natürlich die Eltern auch mit im Boot haben, dass die es dann zu Hause auch so nachspielen sozusagen oder nachbereiten, ne? Weil sonst geht's wieder in die Gewohnheit und das Laufen ist ja ein hoher Auftrag an das Gleichgewichtssystem. Und das muss sich ja auch entwickeln. Und wenn man da bis 7 Jahre nur auf dem Po rumgerutscht ist, dann dauert das eben seine Zeit. Und die Zeit muss man dem Kind dann auch einräumen. Und nicht, weil es jetzt 5 Schritte gemacht hat, steht es immer auf 2 Beinen. Das erleben wir auch in der normalen Bewegungsentwicklung auch, dass die Kinder immer wieder auf den Po fallen und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und die haben ja Lust, die wollen ja. Und das haben alle Kinder eigentlich.
Ja. Was mich irgendwie so fasziniert, ist, dass die Entwicklung von Gleichgewicht und Motorik und Bewegung ja mit der Gehirnentwicklung zu tun hat. Wenn ein Kind sich in einer bestimmten Art nicht bewegen kann, vielleicht nicht drehen oder nicht aufstehen oder nicht gehen, dass das ja auch mit dem ganzen Menschen zu tun hat. Und wir schließen da ja manchmal auf den Charakter. Das finde ich problematisch. Eltern sagen ja dann manchmal, wenn sie mit einem Säugling kommen, ja, er ist recht faul oder sie ist eher so gemütlich oder so. Aber das ist vielleicht tatsächlich ein Kind, das halt eine vestibuläre Problematik hat oder so.
Genau.
Kannst du da was dazu sagen?
Ja, also ich schließe nicht auf den Charakter, weil ich nun schon seit 30 Jahren mit Kindern arbeite und immer sehe, was heißt sehe, mich immer frage, warum macht das Kind es so, wie es es macht? Das ist das Erste, was ich mir angucke. Und was hindert ihn daran, zum Beispiel um beim Drehen zu bleiben? Ne? Warum dreht sich das Kind nicht? Was ist da los? Und wenn ich das rausgefunden habe, dann, oder wenn ich die Vermutung schon alleine habe, dann weiß ich ja nicht, dass er das nicht macht oder es nicht macht, weil er keinen Bock hat oder weil er böse ist oder weil er zu faul ist oder was dann auch immer so über den Charakter, wenn wir das jetzt als Charakter definieren, gesagt wird, sondern das hat alles seine Gründe, warum das so ist, wie es ist. Und wenn ein Gehirn nicht richtig ausgereift ist in diesem Gleichgewichtssinn des Drehens, dann muss man gucken, wie man das langsam entwickeln kann. Dann kann man eben nicht mit einer schnellen Drehung anfangen oder vielleicht nicht mit einer Längsdrehung, sondern man kann es erst in einer Aufrichtung erreichen oder, je nachdem, wo der Ansatzpunkt ist für dieses Kind. Oder es gibt auch einfach ganz schnelle Eltern, die ein langsames Kind bekommen. Ist natürlich eine Katastrophe in der Kombination. Weil warum lässt dieses Kind sich so viel Zeit? Und auch da muss man eben klarkommen miteinander, ne? Und das kann man den Eltern auch erklären. Also wenn's keine vestibulären Gründe hat, ne? Ursachen hat. Gibt's ja auch, ne? Dass einfach Kinder mehr Zeit brauchen. Das ist auch das Schöne an den Kindern.
Ja. Ich erinnere mich an eine Befundaufnahme, bei der ich bei dir hospitiert habe, wo das Kind alles gleich wieder weggeschmissen hat. Ich glaube, der war so 7, 8 Monate oder so, weißt du noch?
Ja.
Und die Mutter gesagt hat, er ist so wütend oder so aggressiv und kommt nie zum Schmusen und schmeißt immer alles nur weg.
Ja.
Und dann hast du dem die Spielzeugkiste angeboten und dann hat er sich immer Sachen rausgenommen und die weggeschmissen, bis du irgendwann gesagt hast, wir müssen mal gucken, ob er eine sensorische Integrationstherapie bekommt. Mhm. Das fand ich total spannend.
Ja, weil von solchen Kindern, wenn man die kriegt oder die in der Kita sind, die schmeißen alles um sich, kratzen und beißen andere Kinder auch weg, dann wirft man denen vor, sie wären aggressiv vom Grundcharakter. Dabei hatte dieses Kind ja tatsächlich eine taktile Sensibilitätsstörung. Das heißt, er hat das Spielzeug gar nicht in der Hand gespürt. Nun, was soll er was festhalten, was er nicht spürt? Natürlich geht es dann wieder weg, oder? Es ist halt, was auch hätte sein können, neurologisch auf einem Stand von einem Kind, was immer das Spielzeug fallen lässt und es toll findet, dem Spielzeug hinterher zu gucken.
Ja.
Na, das, diese Form, dann auch diese Kinder zu erleben, wenn sie dann merken, okay, mit der und der Oberfläche spüre ich das Spielzeug wieder vielleicht ein bisschen mehr. Und dann dieses Gesicht in dieses Gesicht zu schauen, wenn dieses Aha-Erlebnis kommt, oh, da ist ja was, das habe ich vorher gar nicht wahrgenommen. Und das ist so ein schöner Moment, das zu teilen auch. Und dann kann auch eine Interaktion stattfinden, ein Geben und Nehmen, ein Austauschen, ein Festhalten, Loslassen und so weiter, was immer das auch auf psychologischer Ebene dann bewirkt. Weil dieses Kind war ja auch sehr anstrengend natürlich, weil er sich auch wenig vom Fleck bewegt hat und so ein kleiner, wenn ich jetzt mal böse bin, Pascha war, ne, der alles angebracht bekommen hatte von seinen 3 oder 5 Geschwistern, ich weiß nicht. Und das natürlich dann auch unbewusst gefördert wurde, dieses Verhalten. Ja, und die Mutter war ja auch sehr aufgeschlossen und dankbar dafür.
Ja, ich würde auch gerne nochmal auf dieses Kind zu sprechen kommen, dessen Mutter das immer aus dem Kinderwagen rausgenommen hat, wie so eine Puppe. Und dann Arm geklemmt hat und dann gefragt hat, wo sie es ablegen kann. Und das war für mich eine Erfahrung, bei der ich gemerkt habe, dass das hat mich echt geschafft. Das war so krass mitzubekommen, wie wenig Bezug und Beziehung sie zu dem Kind hatte. Und da habe ich was gelernt, da hattest du das mit Worten begleitet, was die Mutter gemacht hat. Also, dass sie einfach ihren Säugling liegen gelassen hat und einfach mal mit dem Telefon rausgegangen ist oder so. Und du dann gesagt hast, die Mama, die nimmt jetzt das Telefon, jetzt geht die zur Tür und geht raus, die wird bestimmt wieder kommen. Was hast du da gemacht?
Ja, das ist einfach, das war ja ein sehr unruhiges Kind und ein Schreikind vor allen Dingen, weil es eben nie erfahren hat, wie Geborgenheit im Arm der Mutter ist. Und wenn die Kinder dann alleine gelassen werden, ohne dass man sich von ihnen verabschiedet, also irgendwo alleine liegen und ein ständiges Rein und Raus, ist eine hoch verunsichernde Situation für diese Kinder. Und natürlich müssen sie dann mit Weinen reagieren. Wenn man es verbalisiert, was die Mutter tut, das habe ich ja dann auch, wie sie ihn in den Arm nimmt als Begleitung, dann lernt die Mutter, was sie gerade tut, weil vielleicht ist ihr das gar nicht bewusst, weil sie ja gar nicht vielleicht weiß, dass sie ihr Kind auch anders in den Arm nehmen könnte. So in den Arm nehmen kann, dass es still ist und nicht immer, wenn es schreit, weg vom Körper halten muss, was ja noch eine größere Verunsicherung ist. Und das ist ja auch so ein bisschen so eine Hilflosigkeit, wie gehe ich mit meinem Kind um oder wie kann ich meinem Kind Geborgenheit geben, so dass es sich bei mir beruhigt und nicht alleine beruhigen muss, weg von mir. Sicherlich auch eine Erziehungssache oder eine kulturelle Sache, aber letztlich wollen alle Kinder oder jeder Mensch will im Arm gehalten werden und nicht weg vom Körper in bestimmten Situationen. Und mit dieser Mutter habe ich sehr lange geübt. Interessanterweise ist die Mutter auch am Anfang immer mit anderen Personen gekommen, die dieses Kind auf dem Arm hatten. Sie hat also selber ganz wenig das Kind sowieso auf dem Arm gehabt. Und was ich mit dieser Mutter viel geübt habe, ist, wie sie dieses Kind in den, also auf dem Schoß, in den Armen nimmt, wie sie es füttert, wie sie es wickelt, wie sie mit ihm spielt, ne, mit was für einer Distanz oder Nähe oder Körperkontakt oder kein Körperkontakt. Und letztlich muss man ja auch immer daran glauben, dass die Eltern oder in dem Fall die Mutter das Beste für ihr Kind wollen. Und das wollte sie ja auch, ne? Sie hat gesagt, sie weiß ganz genau, dass hier in Deutschland das wichtig ist mit der Bildung und sie will auf alle Fälle allen ihren Kindern die bestmögliche Bildung geben, die sie überhaupt ihnen ermöglichen kann. Und deswegen macht sie das hier alles. Das ist ja eine gute Voraussetzung, ne? Wenn sie merkt, okay, mit dem, da könnte ich eine Fördermöglichkeit bekommen und dann nehme ich das in Anspruch. Aber sicherlich hat sie sich selber erst im Prozess mit mir oder in der Therapie ist ihr klar geworden, dass sie ja auch ein Teil davon ist und dass sie das nicht so abspalten kann. Und wenn du aber eine Mutter hast, die sich so abspaltet von Körperkontakt oder dem Kind, warum auch immer, dann muss man das erstmal verstehen. Und dann muss sie natürlich auch wollen. Es gibt ja auch Eltern, die dann sagen, nee, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, auf keinen Fall. Und dann kann man natürlich auch über die Bezugspersonen arbeiten. Ja, das wäre eine andere Möglichkeit gewesen, zu sagen, okay, die Mutter ist so in ihrer Welt, in ihrem was auch immer, würde ich gar nicht beurteilen, ist auch nicht mein Fachgebiet, dass es nicht möglich ist, so mit ihr zu arbeiten. Das gibt's ja auch. Und dann muss es eben eine andere Person sein, die dem Kind das geben kann, dass es sich gut entwickelt. Das ist ja schon fast eine psychologische Arbeit im weitesten Sinne oder eine Arbeit über Beziehungsfähigkeit. Und das sehen wir ja immer, immer, immer mehr, dass durch diese ganze Literatur, früher war es Literatur, heute ist es sicherlich Social Media, da bin ich jetzt nicht so bewandert, was da alles unterwegs ist. Und die Eltern kommen ja mit Fragen, da fällt man ja vom Glauben ab. Ne? Welche Matratze ist für mein Baby gut? Oder brauche ich eine Mütze für das Kind? Oder Wie wickel ich das Kind? Oder. Natürlich entstehen diese Fragen, wenn man als junge Familie ein Kind kriegt und die vielleicht auch nicht so aufgewachsen ist, dass man das miterleben kann, wenn Geschwister kommen oder die ersten Geschwister Kinder kriegen und man das miterlebt und so weiter, dass es immer fremder alles wird. Aber Man merkt zusehends eine totale Unsicherheit, wie Kinder erzogen werden, dass viele Eltern dann sagen, oh Gott, da steht jetzt so viel, was ich falsch machen kann oder nicht richtig machen kann, dann mache ich lieber gar nichts. Und das ist natürlich auf seine Intuition nicht zu hören. Und ich glaube, dass wir alle mit einer sehr guten Intuition ausgestattet sind. Das ist schwierig, wenn es verloren geht. Und das muss man einfach wieder manchmal einfach wieder ins Gedächtnis rufen. Reicht dann manchmal. Sie machen es gut. Loben. Ja, genau so. Vielleicht die Hand noch so und so und so und so. Und so ein bisschen genau in die Selbstwirksamkeit kommen.
Ja.
Und das ist so wichtig bei diesen stark verunsicherten Menschen. Ja. Eltern. Ja, und das. Ja, und dann heißt es ja, man soll sein Kind nur tragen und dann ist der Rücken kaputt und dann hat man ja auch nichts als Mutter oder Vater davon, wenn man sein Kind nicht mehr tragen kann. Wozu?
Ja, da ist auch die große Frage, ob soll man das jetzt in die Trage tun
oder ja.
In den Kinderwagen.
Ja, und da gibt es so viele, es gibt ja auch so viele schlechte Kinderwagen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass sie überhaupt im Handel sein können. Es ist ein Verbrechen an den Rücken dieser Babys, dass die alle schon sitzen müssen, obwohl die noch gar nicht im Sitzalter sind. Und es wird so von der Industrie gefördert, dieser falsche Umgang auch, nicht natürliche Entwicklungsmöglichkeit. Es gibt viele Kinder, die kommen, die können gar nicht auf dem Boden liegen, weil die ständig rumgeschleppt werden. Die werden ständig vertikalisiert. Wie sollen die da jemals irgendwas entwickeln, wenn die sich nicht selber vom Rücken auf den Bauch oder vom Bauch auf den Rücken drehen oder überhaupt mal gegen die Schwerkraft alleine bewegen dürfen? Wie soll sich ein Kind da entwickeln? Das geht gar nicht. Ja. Und das ist halt immer, wenn man sagt, oh, du musst dein Kind tragen die ganze Zeit, es darf auf keinen Fall weinen. Ja, es ist natürlich schön, wenn man stille Babys hat, die alles von alleine machen, aber es ist da braucht man halt auch bestimmte Voraussetzungen zu.
Wobei das International-Publikum bei uns in der Praxis inzwischen immer von Tummy-Time redet, dass sie die machen. Also das ist anscheinend auch jetzt schon im Bewusstsein, dass man jetzt, dass das Kind mal auf dem Boden liegen darf.
Und wie heißt die Zeit?
Und das heißt Tummy-Time.
Tommy?
Ja, auf dem Bauch liegen.
Ah, okay, okay. Das habe ich noch nicht gehört. dieses Wort. Tummy-Time, wow. Ja, und es gibt für alles seine Zeit, aber eigentlich ist es ein natürlicher Prozess, den wir gar nicht mehr so erleben, wenn wir nicht aufmerksam sind. Und vieles passiert ja wirklich von alleine. Das ist ja das Tolle. Und wenn wir diesen Kindern, das, was Kinder haben, ist ja Zeit. Und wenn wir diesen Kindern zuschauen, wie sie sich bewegen und wie sie auf einmal entdecken, auf dem Rücken liegen durch diese atetotischen Bewegungsabfolgen, dann sind sie auf einmal auf der Seite und der ganze Körper kommt mit. Und dann, wenn man das genau miterleben darf, ist es so eine Freude, wie eigentlich alles auch natürlich von alleine funktioniert. Wir müssen gar nicht so viel helfen. Ich hatte mal eine Mutter, die... Der wurde gesagt, dass ihr Kind sich drehen muss. Und die hat dann also wirklich alle 3 Stunden nachts auch dieses Kind gedreht, weil das Kind sollte sich drehen. Die hat nicht mehr geschlafen. Das Kind hatte Schlafstörungen, die Mutter hatte Schlafstörungen. Und es war so eindrücklich durch diesen einen Satz, das Kind muss sich drehen, hat sie das so gemacht, so verstanden, dass dieses Kind sich permanent in Bewegung befinden soll. Und es ist unglaublich, was man mit solchen Ratschlägen oder Ratgebern oder wie auch immer auslösen kann bei verunsicherten Menschen.
Ja, dann gibt es ja aber auch noch die Frage, ob denn die Eltern mit rein sollen, wenn die Kinder schon ein bisschen größer sind, also wenn die keine Säuglinge mehr sind. Oder ob das besser ist, mal mit dem Kind alleine zu sein und dass man halt zu zweit spielt quasi und da eine Beziehung aufbaut. Oder wie handhabst du das? Wie findest du das raus mit der Elternarbeit und mit dem Kind?
Es kommt erstmal darauf an, wie alt ist das Kind und ist das Kind überhaupt fähig, seine Eltern loszulassen? Oder sind die Eltern fähig, das Kind loszulassen? Das ist ja meistens eher der Fall, dass die Eltern da nicht loslassen können. Und was ist denn der Auftrag, beziehungsweise was steht denn dahinter? Wenn ich die Eltern anleite und sicher bin, dass sie es verstanden haben, was sie üben können alleine, dann kann ich durchaus die Kinder auch alleine im Therapieraum haben. Oder wenn es wirklich fast unmöglich ist, eine Beziehung aufzubauen, weil das Elternteil quasi nichts zulässt, kann man das durchaus auch probieren. Aber im Prinzip bin ich immer der Meinung, dass die Eltern dabei sein sollten. Es sei denn, es sind Kindergruppen. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe auch viele Psychomotorikgruppen und Tanztherapiegruppen, da möchte ich die Eltern nicht drin haben, weil sich natürlich auch eine Beziehung unter den Kindern aufbauen sollen. Und wenn dann die Eltern auch noch dazukommen, ist das für mich in dem Setting, in dem ich das anbiete, kein therapeutischer Auftrag. Und man auch bei diesen langzeitneurologischen Patientinnen ist es ja auch die Frage, haben die Eltern immer die Kapazität oder jedes Mal die Kapazität, die Dreiviertelstunde oder je nachdem, wie lange man das Kind behandelt, dabei zu sein, oder brauchen die einfach auch mal eine Zeit für sich, wenn sie dann nicht am Handy sitzen und rumdatteln. Oder vielleicht ist es dann auch mal notwendig, ich weiß nicht. Oder was erledigen müssen, einkaufen oder ist alles gar kein Thema. Aber im Prinzip ist, so wie auch die Wartezeit im Wartezimmer, immer eine gemeinsame Zeit zwischen Kind und Eltern oder Bezugsperson. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Zeit. Und diese Zeit wird sich nicht mehr genommen. Deswegen finde ich das sehr wichtig, auch diese Konstellation zu behalten, dass die Eltern mit reinkommen und sie nicht außen vor sind. Weil das hat man früher gerne gemacht, dass man das Kind abgegeben hat und die macht dann schon irgendwas. Und dann wird es wieder heiler. Das ist auch eine Berufserfahrung, die ich gemacht habe. Ziemlich am Anfang meiner Ausbildung war meine Mutter mit ihrem Baby auch da und die Oma war auch dabei und die war Psychologin. Und dann sind die da zu dritt rein und ich habe mit dem Kind immer was gemacht und erklärt, was ich mache. Und dann hat die Oma irgendwann gesagt, ja, jetzt machen Sie das hier alles so schön. Und wenn wir das jetzt zu Hause machen, wissen wir ja gar nicht, wie das geht. Und dann war ich so verdutzt, weil ich dann so gesagt habe, Sie haben es ja gesehen, wie ich es mache. Ja, aber vielleicht sollte ich das mal vor ihren Augen machen. Ah. Na, also hat sie so für die Tochter natürlich gesagt. Weiß nicht, was da für eine Beziehung war, aber das war für mich so, wo ich gedacht habe, ja, die Frau hat total recht, dass wir Therapeuten auch gucken müssen, wie machen die Eltern das denn? Weil wir haben natürlich bestimmte Techniken gelernt, die wir weitergeben, die aber nicht nur durchs Gucken zu erlernen sind, sondern es ist einfach was anderes, ob ich den Kopf hinten stütze oder an der Seite stütze oder am Ohr stütze oder wie auch immer, je nachdem, was ich machen möchte. Oder wie ich die Hand halte, wie starr ich sie halte oder ob ich sie weich halten kann und so weiter. Also es gibt so viele Nuancen, die wir nicht durchs Gucken lernen können, sondern nur durchs Machen.
Ja.
Und das fand ich nochmal ganz interessant, einfach diesen Ansatz zu überdenken, das Baby, jetzt gehen wir mal vom Baby aus, kommt zu uns und ich mache mit dem irgendwelche Übungen und vertraue darauf, die Mutter schafft das schon, das sich abzukopieren oder vielleicht zu filmen, aber nein, ich muss mir auch angucken, wie fest sie ihr Kind an und da sind wir ja wieder bei der Beziehung, ne? Was hat die eigentlich für eine Beziehung, für eine körperliche Beziehung zu ihrem Baby?
Am Anfang habe ich mir oft gedacht, das traue ich mir gar nicht so richtig, das zu verlangen. Aber es ist tatsächlich jetzt bei uns ja häufig so, dass die Eltern total froh sind, wenn sie das machen können.
Ja, es gibt ja diese eine Therapieform nach Streit-Jansen, wo die das ja auf Video sogar aufnehmen.
Ja.
Ne, wie diese Beziehung ist, ne, oder wie dieses Handling ist.
Ja.
Damit die Eltern das sehen, wie sie es machen. Ne, nicht nur fühlen, sondern auch wirklich sehen. Das muss ich mir natürlich angucken, wie die Eltern das machen. Ja. Ne, weil ich habe das ja intuitiv drin.
Ja. Erzählst du mir mal was über Psychomotorik? Da hast du ja auch viel dran gearbeitet am Anfang, oder? Und was passiert da und warum Psycho?
Warum Psycho?
Man denkt ja bei Krankengymnastik und Physiotherapie immer an Körper. Und das ist ja das Spannende bei den Kindern, dass das da ganz deutlich nicht nur Körper ist. Aber vielleicht erklärst du was dazu.
Ja, in der Psychomotorik ist das Tolle, vor allen Dingen in Gruppen, dass die Kinder, ja, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass die Kinder sich da gegenseitig auch ganz viel beibringen können unter Anleitung. Wenn ich jetzt ein Kind habe, was Angst hat, sich zu bewegen, warum auch immer, und es in eine Gruppe stecke, mit Kindern, die vielleicht das Gleiche haben oder mit welchen, die sich sehr gerne bewegen und vielleicht zu viel bewegen in unserem Gesellschaftssinn, also die sogenannten hyperaktiven Kinder, dann können die etwas voneinander lernen. Und natürlich passiert auch mit der geistigen Entwicklung und mit der psychischen, mit der seelischen Entwicklung etwas, weil Ängste abgebaut werden. Zum Beispiel haben wir oftmals mutistische Kinder in diesen Gruppen, also Kinder, die überhaupt nicht sprechen mit Erwachsenen, nur mit ihren Bezugspersonen, auch manchmal mit anderen Kindern nicht. Und die sind dann manchmal über einen sehr, sehr langen Zeitraum in diesen Gruppen und auf einmal fangen die an zu reden. Und nicht, weil ich es immer wieder auffordere, sag du mal was davon, sondern weil sie erleben, okay, wir machen einen Kreis am Anfang, wo wir besprechen, was ist heute Thema, damit jedes Kind orientiert ist, was kommt jetzt die nächste Dreiviertelstunde auf mich zu, wie ist der Aufbau, Oder entwickeln wir gemeinsam einen Aufbau? Es gibt ja ganz verschiedene Handlungsmöglichkeiten, da je nachdem, wie gesagt, wie die Förderung aussehen soll. Und dann wird das durchgeführt, was man geplant hat. Und dann wird am Ende wieder zusammen aufgeräumt, was auch ein wichtiges Thema ist. Und dann wird nochmal im Kreis gesessen und das besprochen. Wie ging es mir dabei? Oder was haben wir heute erfahren? Oder was habe ich Tolles geschafft heute? Oder was ist mir nicht so gut gelungen? Was möchte ich nochmal üben? Oder. Und natürlich hat das auch eine Auswirkung auf die seelische Entwicklung eines Kindes, in der Gruppe etwas zu lernen. Oder wenn es nicht gruppenfähig ist, was ja auch sein kann, es in dieser 1-zu-1-Situation zu lernen. Ne? Psychomotorik ist oftmals gut, entweder mit der Bezugsperson auch zu machen, aber dann muss die Bezugsperson natürlich das mitmachen, nicht auf einer Bank sitzen
ja.
und zugucken und dann vielleicht noch von der Bank sagen, oh, das war jetzt aber nicht so gut. Oder das war alles ganz toll, es ist ja auch gerade so eine moderne Sache, alles zu loben, sondern einfach dieses Kind in seiner Selbstwirksamkeit so unterstützen, dass es sich wieder mehr traut oder besser in seiner Koordination wird oder. Gibt es ja verschiedene Ansätze, was man damit machen kann. Und es ist einfach ein wunderbares Setting, um Bewegung auch zu reflektieren. Was mache ich? Warum mache ich das? Was macht mir Angst? Was kann ich besonders gut? Manche wissen ja gar nicht, was sie gut können.
Ja.
Mit den Gruppen ist wirklich eine Kunst, die Gruppe gut zusammenzustellen. Manchmal verkalkuliert man sich da sehr und dann muss man da nochmal was umstellen. Ja, und dann kommt es sehr auf die Fachkraft drauf an, wie sie diese Gruppe gut zusammenkriegen kann.
Ja.
Und dann ist es ein Selbstläufer und das ist auch toll. Ne? Am Ende, also wir machen die Gruppen oftmals ein Jahr und dann am Ende bauen die alles selber auf und ab und haben Ideen und sprudeln vor Vielfältigkeit und helfen sich gegenseitig, hören sich zu, drängeln sich nicht vor, lassen den anderen Kindern Raum, diskutieren Sachen aus und das ist natürlich der Idealfall, wenn man sowas hinkriegt. Ne?
Ja.
Und auch die sogenannten Störenfriede mit integrieren kann. Die bleiben so, wie sie sind. Ne? Aber sie haben in diesem Prozess gelernt, sie sind ein Teil vom Ganzen. Und das ist wunderbar,
ja.
So eine Erfahrung zu haben.
Und meinst du, die nehmen das dann auch mit raus, diese Erfahrung?
Oder? Ja, darum geht es.
Ja.
Man übt es im kleinen Rahmen, ne, mit wenigen Kindern. Manchmal haben wir auch nur Zweiergruppen, ne, wenn so ganz schwierige Kinder sind, das, oder so Schulabbrecher oder was weiß ich, ne, dass man wirklich die Gruppe so klein hält und sie dann auf 4 oder 6 erhöht und dann können die Kinder das in die Welt hinaustragen, ne, in den Alltag.
Ja. Du hattest da noch was erzählt über eine Technik in der Psychomotorik begleiten mit Worten. Das fand ich total schön.
Ja, das ist ja ähnlich, wie wir das vorhin mit dem Beispiel mit dem Kind hatten, wo die Mutter da Kontakt- und Beziehungsschwierigkeiten hatte. Wenn ich zum Beispiel etwas zum Balancieren aufbaue, dann begleite ich das Kind und sage, jetzt setzt du den linken Fuß vor den rechten. Oh, jetzt hast du einen kleinen Wackler gehabt. Versuch es nochmal. Also jeder Schritt, den das Kind macht, nochmal verbal zu begleiten, damit es wirklich auch über die Ohren, also über einen anderen sensorischen Kanal, nochmal verinnerlicht wird. Und im besten Falle sprechen die Kinder das selber.
Das heißt, sie verarbeiten dann innen und außen, bringen das zusammen, reflektieren, was sie eigentlich machen und wie es ihnen damit geht.
Ja, genau. Oh, jetzt lachst du da. Hast du dich aber gefreut, dass du das geschafft hast?
Machst du das mit Erwachsenen auch manchmal?
Ja, tatsächlich habe ich mit MS und Parkinson-Patientinnen auch so psychomotorische Sachen aufgebaut. Und klar, wenn das Nervale, sage ich mal, da nicht so mitspielt, hilft es oftmals sehr, das verbal zu begleiten oder auch begleiten zu lassen. Sagen Sie das jetzt mal, ne? Ich setze jetzt den rechten Fuß nach vorne und den linken Fuß nach vorne. Und jetzt wackel ich, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben.
Ja.
Dann hat es nochmal einen zusätzlichen Kanal und wird anders verarbeitet. Ja.
Ja.
Warum nicht? Gerade, also ich bin sowieso, ich hatte mal eine Kollegin, die hat Psychomotorik-Ausbildung auch begleitet als Physiotherapeutin. Und die hat immer gesagt, Andrea, eigentlich müssten wir jetzt, die ist in Rente gegangen, jetzt müsste ich aber mal Psychomotorik für Rentnerinnen anbieten. Und eigentlich ist das toll, über diesen Breitensport sollte man das machen, ne? Dass man irgendwie, ja, so einfach so einen Bewegungsraum für ältere Menschen erschafft, die einfach auch, um die Freude an der Bewegung wieder zu lernen. Wie schön ist denn das, über eine Bank zu balancieren?
Ja.
Und das noch zu können oder zu schaukeln. Ne? Wie schnell verlernt das Gleichgewichtssystem das Schaukeln? Und wird einem schlecht.
Und dann gibt es auch nicht genug Schaukeln.
Ja. Das ist ein anderes Thema. Leider, leider haben wir ja auch Kinder. Ich habe mal in einer Praxis gearbeitet, die Zugang zu einem Garten hatten. Und da konnten wir natürlich so eine Spielplatzsituation auch wunderbar nachahmen. Ja. Ja? Und wie viele Kinder nicht wissen, wie schaukeln geht, ist unglaublich. Ne, diese Bewegung der Beine vor und zurück schwingen, den Oberkörper mit vor und zurück nehmen, in was für einem Moment man was wie wo macht, weil diese Kinder alle angeschubst werden.
Ja.
Das Schaukeln übernommen wird von diesen Eltern, die alles ganz gut machen wollen.
Ja.
Aber irgendwann sollten Kinder auch alleine schaukeln können. Das ist ein sehr wichtiger Bewegungsablauf, dieses Vor und Zurück, ne, in dieser Ebene Vor und Zurück, Vergangenheit, Zukunft, kann man auch psychologisch sehen. Ne, diesen Schwung zu holen und den Schwung auch zu regulieren. Ne, wie viel will ich denn und kann ich das auch abbremsen oder kann ich mehr machen? Ne? Das ist ja ein Verstärker auch, das ist so wichtig.
Ja.
Auf ganz vielen Ebenen. Dann kann man fast mit jedem Bewegungselement machen, wie wichtig das ist. Auch das Rollen, Drehen, auch im Erwachsenenalter. Wann liegen wir auf dem Boden und rollen uns über die Längsachse?
Ich eher selten.
Ja, das sieht man auch im Yoga ganz gut, ne? Welche Bewegungsstufen diese Menschen erlebt haben. Ne? Es gibt ja auf dem Yoga zum Beispiel auch sehr viele Sachen, die in Bauchlage stattfinden und kann man bis ins Erwachsenenalter sehen, welche Entwicklungsstufen man durchlaufen hat und welche nicht, welche man ausgelassen hat.
Das ist ja auch eine häufige Frage der Eltern, ob das für später Auswirkungen hat, wenn das Kind irgendeinen Entwicklungsschritt zum Beispiel auslässt, wie beispielsweise Krabbeln.
Ja, gibt's wilde Theorien drüber und ich denke, dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, etwas dagegen zu steuern oder etwas nachzuholen in einer Bewegungsentwicklung, auf alle Fälle, würde ich auch später machen. Ne? Dann, wenn wir jetzt vom Krabbeln ausgehen, ne? Wenn ich mir angucke, okay, hat das Kind, ist es gerobbt? Wie ist es gerobbt? Ist es beidseitig gerobbt oder nur einseitig? Und dann diese Ebene in die dritte Dimension, sagen wir ja, ne, wo Mathematik auch passiert zum Beispiel und bestimmte Verknüpfungen sind. Aber wenn der nun erstmal stehen muss und dann vielleicht für die Fortbewegung wieder runtergeht, dann ist es ja kein Thema, ne? Und dann kann man das auch nachholen. Ne, ich hatte auch mal in einer Psychomotorikstunde ein Kind, das wollte immer durch diese Krabbelrolle. Mit 7 und 8 wollte der immer noch durch diese Krabbelrolle rollen. Und bis wir verstanden haben, dass der immer seine so schwierige Geburt danach ahmt und dass der das brauchte. Und irgendwann war das abgegessen, dann war das für ihn erledigt. Der ist später Radprofi geworden. Aber er musste bis zum 7. oder 8. Lebensjahr durch diesen Geburtskanal klettern. Das war... Oh, muss man natürlich auch als Therapeut eine wahnsinnige Geduld aufbringen, wenn Kinder immer wieder das Gleiche wollen. Und das hat einen Grund, warum die das machen. Ne? Das ist nicht, weil die einen ärgern wollen oder weil sie das machen, weil sie das kennen. In den meisten Fällen sind es andere Gründe. Und ich glaube, dass wir ja so naturfern aufwachsen inzwischen. Ne? Also wir haben ja Kinder, die waren noch nie in ihrem Leben im Wald hier in Berlin. Oder die denken, die Kühe sind lila, weil sie das in der Werbung sehen. Also sind jetzt so Extrembeispiele. Ne? Aber wenn man es mal runterbricht und weiß, dass viele Kinder vielleicht eine halbe Stunde am Tag rauskommen und die Eltern auch so beschäftigt sind, dass sie keine Zeit haben, mit ihren Kindern auf die überfüllten Spielplätze zu gehen. Ne, da potenziert sich das ja alles. Und das ist ja auch diese Komplexität dieses ganzen nervalen Systems ist ja so irre. Ne, wie viel Bahnen sich das Gehirn sucht, um doch irgendwie Dinge zu erreichen. Das ist ja Wahnsinn. Das erleben wir ja vor allen Dingen bei diesen ganzen Syndromkindern, ne? Wo dann irgendwelche wilden Diagnostiken sind und ne, das Kind wird nie laufen können. Aber nein, ha! Da werden irgendwelche neurologischen Zusammenhänge gefunden in diesen Bewegungsabläufen, die es dann doch ermöglichen, irgendwie in die Fortbewegung zu kommen oder zum Stehen oder wie auch immer. Das ist völlig abgefahren. Mhm. Und da sind wir ja noch am Nullpunkt. Wir wissen ja noch gar nicht alles. Ist ja gar nicht alles erforscht.
Ja.
Früher hat man ja auch, wenn man einen Schlaganfall gekriegt hat, war man gelähmt, fertig. Heute wissen wir, dass durch viel Therapie die Komplexität anders gelockt werden kann, auch wenn bestimmte nervale Bahnen gestört sind. Kann man andere Wege suchen, um das zu umgehen und vielleicht doch wieder öffnen und schließen der Hand lernen.
Ja.
Oder das Laufen wieder lernen. Nicht in allen Fällen, aber in einigen.
Ja.
Das ist doch toll.
Finde ich auch.
Und ist super spannend. Und auch wie jeder sich so mit seiner Persönlichkeit den Weg sucht.
Ich denke mir dann oft mit der Persönlichkeit, ja. Aber man muss das genau das Richtige mit dem Kind machen. Also ich habe manchmal gerade so am Anfang diesen Druck gehabt, oder erstmal mich auch eine ganze Weile gar nicht getraut, in die Kindertherapie zu gehen, weil ich dachte, wenn man da nicht die optimalste, beste Förderung macht, dann ist da so viel, was da dranhängt und so viel Entwicklung, die dann vielleicht nicht so gut läuft, weil die Therapeutin da und da was verpasst hat, dass ich mir ganz lang gar nicht getraut habe, so richtig zu den Kindern zu gehen. Und das schon eine große Verantwortung ja ist. Empfindest du das auch so?
Ja, man übernimmt eine große Verantwortung, aber ich finde, man hat immer das Ergebnis 1:1 sofort. Ne, du siehst ein Kind und wenn du da keinen Zugang hast, dann gibt es auch keine Therapie. Fertig. Ich finde, das Tolle an Kindertherapien ist einfach, dass man das wirklich, wirklich gemeinsam macht. Noch mal viel mehr als bei den Erwachsenen, ne? Die ja oftmals kommen und passiv bewegt werden wollen und aktiv jetzt nicht unbedingt. Aber mit Kindern hast du immer sofort eine Antwort. Ob das gut ist, was du machst, gut im Sinne von förderlich oder eben nicht förderlich.
Ja, aber das ist ja noch mal was anderes, eine Beziehung aufzubauen und mit dem Kind eine schöne Zeit zu haben, als das auch physiotherapeutisch genau so zu fördern, dass es davon quasi profitiert.
Ja, aber es gehört zusammen. Das ist eins. Das ist das Embodiment. Das ist das somatische Zusammengehörigkeitsding, was passiert. Wenn ich das Kind sehe und es keinen Blickkontakt zu mir aufnimmt und ich trotzdem irgendwie versuche, irgendwas zu versuchen, wird es nicht gelingen und dann wird es auch keinen therapeutischen Erfolg geben, sondern ich muss erstmal da anfangen, wo das Kind ist.
Hast du Kinder schon manchmal dann abgegeben, weil du keinen Bezug aufgebaut hast?
Es ist mir mit 3 Kindern so gegangen, ja. Und da war ich auch ganz ehrlich zu den Eltern und habe gesagt, ich finde es besser, wenn sie zu meiner Kollegin gehen.
Und da hat es dann geklappt?
Und da hat es dann besser geklappt. Mal mehr oder weniger besser. Es ist ja auch im Laufe meines therapeutischen Lebens gibt es vielleicht eine Handvoll Kinder, die ich aufzählen kann, die mir unsympathisch sind.
Ja.
Ne? Und der Rest, irgendwas findet sich immer, was liebenswert ist. Und daran kann man anknüpfen.
Ja.
Ne? Und so funktioniert dann die Therapie. Das ist bei den Erwachsenen anders. Da ist nochmal eine andere Ebene dazwischen. Und bei Kindern ist es so unmittelbar, diese Antwort, die sie geben. Deswegen habe ich diesen Druck irgendwann auch nicht mehr gehabt, ne? Weil ich genau gesehen habe, okay, so funktioniert es mit uns und anders funktioniert es mit uns nicht.
Und hattest du das dann, dass du zwar eine Beziehung hattest, aber das Kind in seiner Entwicklung nicht weitergekommen ist?
Ja, auch klar. Es gibt ja diese autistischen Kinder zum Beispiel. Ne? Klar hat man da auch irgendeine Form von Beziehung, aber es gibt, oder die FASD-Kinder, puh. Also es gibt ja so viele Kinder, die unter solchen schlimmen Bedingungen leben müssen.
Was ist FASD?
Das ist dieses fetale Alkoholsyndrom.
Okay.
Ne, wo die ja oftmals sehr, 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 sehr schwierig in Therapie sind. Also bei diesen ganz schweren Fällen, sag ich mal, ganz wenig Therapieerfolg auch gibt. Ne, weil man immer wieder von Null anfängt, immer wieder von vorne, immer wieder von vorne. Und das ist ein sehr groß und sehr herausfordernde Kinder. Das ist dann, kann dann auch sehr schwer sein und sehr frustrierend sein. Das habe ich ja auch immer wieder, wenn diese hochkomplexen Kinder kommen und diese Eltern, manche Eltern sind so toll, das ist so unglaublich, wo ich dann immer denke, wow, das ist so, so ein Geschenk, so eine Eltern dann auch zu haben als Kind jetzt. Na, klar, leisten wir als Therapeuten auch unseren Beitrag dazu, aber das ist vielleicht manchmal 3 Stunden, manchmal 1 Stunde in der Woche. Aber diese Eltern haben das den ganzen Tag. Das ist schon, das kann schon sehr, sehr, sehr herausfordernd sein. Letztlich finde ich, ist es so ein schöner Job. So eine schöne Arbeit. Ja. Diese jungen Familien zu begleiten und so teilzuhaben an Entwicklungsschritten, das ist schon wirklich. Wirklich ein toller Job. So ähnlich wie Hebamme Leben hervorbringen.
Ja.
Das ist ja auch so was Erfüllendes.
Du arbeitest ja auch nach Bobert. Und da hast du gemeint, Bobert ist so Larifari.
Na, Bobert ist eigentlich nicht Larifari, aber Bobert impliziert irgendwie alles und nichts. Ist halt diese neurologisch erkrankten Kinder so zu fördern, dass sie auf lange Sicht oder manchmal auch auf kurze Sicht einen bestimmten Teil ihrer Entwicklung erleichtert bekommen. Wir gehen ja auch immer mehr darauf hin, die Eltern mit ins Boot zu nehmen. Ne? Was sind die Bedürfnisse der Eltern? Wo steht das Kind? Und was möchten wir hier erreichen in dem Setting? Ne? Je nachdem, wie alt die Kinder sind, wenn sie im Babyalter kommen, dann ist es nochmal ein ganz anderes Setting, als wenn die Kinder dann schon im Kita-Alltag stecken oder in der Schule. Und was ist wichtig für so ein neurologisches Kind? Ne? Ist es Selbstständigkeit? Wo soll es selbstständig werden? Soll es mit dem Rollstuhl zurechtkommen? Soll es ins Laufen kommen? Ja. Und das hat sich verändert auch, ne, in der Betrachtungsweise der Diagnostik auch, dass wir sehr bemüht sind darum, die Eltern auch abzuholen, nicht, was wir vorhin auch hatten, ne? Das Kind kommt, ich behandle das irgendwie, weil mein Ziel ist jetzt, okay, ich möchte jetzt, dass es auf allen Vieren steht, weil das ist gut. Ne? Weil das ist jetzt der nächste Entwicklungsschritt. Aber vielleicht wollen die Eltern eher eine Anleitung haben für, wie kann das Kind den Löffel zum Mund führen? Und dann muss ich das als Therapeutin so gestalten, dass meine Ziele mit ihren Zielen übereinstimmen. Ja. Oder ich muss meine Ziele nochmal überfragen, ob das jetzt wirklich angesagt ist, wenn die Eltern so eine Dringlichkeit haben.
Und bei einem Kind, das jetzt, sagen wir mal, irgendein schwerst mehrfach betroffenes Kind, inwiefern wird dann da bestimmt, was für das Kind wichtig ist, wenn das jetzt zum Beispiel nicht spricht?
Naja, also die Frage, kann es nicht sprechen, weil es neurologisch eingeschränkt ist, dass das Sprachzentrum nicht funktioniert.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ne,
es dann, gibt ja viele Kinder, die da.
Dann muss ich natürlich, dann sind Medien super. Wenn es eine Taste drücken kann, dann kann ich den Talker einsetzen. Das ist ein Gerät, ne, wo ich Worte raussprechen kann, wo erstmal abgeprüft wird, kann das Kind überhaupt, ist es überhaupt fähig zur Kommunikation? Ja, nein zu sagen, zum Beispiel. Und dann gibt es eben mittlerweile wirklich richtig tolle Computersysteme, wo die Kinder über das Drücken oder auch manche mit Kopfbewegungen den Cursor halten können, einfach in die Kommunikation kommen, wenn dieses Sprachzentrum gestört ist.
Ja.
Also es ist schon verrückt, was da die Technik leisten kann und was für ein großer Zuwachs ist, weil dann kriege ich ja raus, was will das Kind überhaupt. Ne? Es ist am wichtigsten, dass das Kind irgendwie ins Essen kommt, ins Schlucken, alleine schlucken. Und wir bei diesen Sondenkindern, die über Sonde ernährt werden jahrelang, oder ist es wichtig, sich auszudrücken, ne? Ich will heute Erdbeeren essen und morgen will ich aber lieber eine Banane essen. Ist ja auch nicht unwesentlich. Oder mit der Motorik zum Beispiel den Rollstuhl selbst zu bedienen. Ne? Sei es durch Fernsteuerung mit einem Hebel oder vielleicht sind sie sogar fähig, den Rollstuhl mit den Händen fortzubewegen oder können kleine Tippelschritte machen, dann können sie auch mit den Füßen den Rollstuhl fortbewegen. Also was ist wichtig? Ne? Und das kann man nur zusammen rauskriegen. Und für uns Physiotherapeuten ist immer die Motorik das Wichtigste. Aber vielleicht ist eine Vorbereitung auf das Sprechen auch wichtig. Ne? Wie ist die Kopfhaltung? Wie kann der Schluckapparat einen Input kriegen? Oder kann es überhaupt aufrecht sitzen, dass das Essen runterkommen kann? Und so weiter und so weiter. Wie ist der Magen? Ne? Wie zusammengekrümmt sind die? Kann da überhaupt Verdauung stattfinden? Und so weiter und so weiter. Ja. Also es ist ja, sind ja dann diese komplexen, es ist ja ein Fass ohne Boden, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ne?
Deswegen frage ich ja, weil ich das total schwierig finde.
Ja, es ist auch schwer und es ist auch sehr individuell, das kann man gar nicht so verallgemeinern, weil für Kind ABC ist vielleicht der Kanal das Essen. Aber vielleicht ist der Kanal auch den Rollstuhl weiter zu bewegen, weil er dann überhaupt in eine Handlungsfähigkeit kommt, alleine mal von A nach B zu gehen und sich selber die Banane dann darauf zu zeigen oder hinzudeuten oder hinzugehen überhaupt. Das will ich jetzt haben. Oder gehe zu meinem Computer, weil ich jetzt sprechen möchte. Oder drücke eine Taste, weil ich ja oder nein oder auf Klo muss. Ne? Sauberkeitserziehung ist ja auch ein Riesenthema.
Gab es das bei dir mal, dass du das nicht hingekriegt hast, dass sich das bewegen will?
Na, diese ganz schwer betroffenen, geistig behinderten Kinder hat man das ziemlich oft, dass man meint, die Kinder wären nicht motiviert, Bewegung zu entdecken. Und auch da kann man über andere Kanäle, ne, sei es nur, weiß ich, mit Bürsten über die Haut gehen, ist ja auch eine Förderung. Oder mit Knisterpapier, ne, das Gehör. Oder gucken, ob die Augen überhaupt folgen. Da hat es überhaupt eine Aufmerksamkeit für irgendwas. Oder riechen, ne, oder schmecken, auch essen, ne, ein Stück, also an die Lippen halten und gucken, ob es überhaupt schmecken und riechen kann. Ne? Also irgendeinen Kanal findet man meistens.
Aber um das rauszufinden, was hat das jetzt für einen Impact, mache ich eigentlich das Richtige? Das ist für mich total ein großes Thema. Also ich hatte zum Beispiel im Sommer, oder als ich bei der Lebenshilfe gearbeitet habe, da habe ich da mit einer Ergotherapeutin gemeinsam eine Therapieeinheit öfters in einer Schule und nach unserer Dreiviertelstunde oder so saß das Kind auf so einer schrägen Ebene und hat da in den Raum geguckt, wo die anderen gespielt haben und mein Gedanke war, na toll, jetzt sitzt er da auf dieser schrägen Ebene, was muss ich jetzt noch machen, dass er heute dann wirklich davon profitiert, von dieser Behandlung? Und die Ergotherapeutin dreht sich zu mir und sagt, na fein, jetzt hat er eine Hüftbeugung, Kniebeugung, er sieht die anderen Kinder, das macht ihm gerade richtig Spaß zu beobachten. Haben wir gut gemacht.
Siehst du, da hast du deine Antwort.
Genau.
Ja, das ist ja ganz oft so, dass wir so uns unter Druck stellen lassen. Es muss irgendwie jetzt hier was Herausragendes ermöglicht werden. Aber meistens ist das Herausragende, sehen wir ja gar nicht mehr. Ne? Ja. Das ist ja das Verrückte, ne? Dass wir ja alle so ein Bild von einem Menschlein im Kopf haben, so und so ist normal und das ist richtig und das ist wichtig. Und bei diesen ganzen Syndromen und neurologischen Sachen und so kommt aber hervor, also das stellt ja alles auf den Kopf, dieses ganze Normale. Allein die Qualität, wie sitzt ein Kind, wie benutzt es seine Rückenmuskeln, benutzt es die Füße mit zum Abstützen, hat es ein Gleichgewicht empfinden oder muss es eine Rückenlehne haben zum Sitzen und. Da sind ja so viele verschiedene Aspekte, dass wir manchmal so dieses Einfache gar nicht mehr sehen. Ich hatte mal ein Kind, es hatte so eine dolle Wahrnehmungsstörung, dass der Angst hatte zu sitzen ohne Lehne. Weil ihn das so arg verunsichert, der konnte sitzen ohne Lehne. Das war gar nicht die Frage. Ne, der konnte das muskulär halten und alles, aber der hat sofort losgeschrien, wenn man den irgendwo anders hingesetzt hat als auf dem Stuhl mit Lena.
Wie alt war das Kind?
Na, ein Jahr, anderthalb Jahre. Dieses Kind hatte auch das Besondere, dass es jede Lageveränderung, jeden neuen Schritt, den es gelernt hat, so klein oder groß sitzen ist ja ein großer Schritt, ist ja schon ein Meilenstein, immer mit Schreien kommentierte, weil der so in seiner Wahrnehmung so empfindlich war, dass wirklich jede Veränderung eine Katastrophe für das ganze Gesamte für ihn war. Und es war auch ein irre anstrengende Therapie. Und es war ein Geschenk, als dieses Kind dann gelaufen ist. Und dieses Kind hat sich auch so gefreut, weil es endlich alleine im Raum stehen konnte, ohne zu schreien. Auch die ersten Schritte, meine Güte, was war da für eine Sirene immer die ganze Zeit, ne? Weil das alles hat ihn verunsichert. Und dieses Kind habe ich tatsächlich auch in der Kita behandelt, nicht in der Praxis oder im SPZ. Aber da war es eben auch toll zu sehen, was ist das häusliche Umfeld, ne? Wie der musste zum Beispiel Treppen steigen, da gab es kein Fahrstuhl. Treppensteigen war auch ein Therapieinhalt, den wir zusammen entwickelt haben, weil wenn ich das nicht gesehen hätte, dass der da mal anderthalb Treppen hochklettern muss, hätte ich das ja gar nicht gewusst. Ja, das ist ja auch ein Teil der Art der Therapie, die man macht, sich das häusliche Umfeld anzuschauen, die Einrichtung. Der hat sich super entwickelt. Das war großartig. Der geht in eine reguläre Schule, kommt im regulären Unterricht mit. Und es ist großartig. Es hätte niemand gedacht, dass der das so weit schafft. Cool. Ne, da war er zwischendurch Autismusdiagnose und weiß der gar nicht, was da alles im Raum stand, weil man einfach durch diese ganz, ganz große Wahrnehmungsstörung nicht so genau wusste, wie man dieses Kind einordnen soll. Ja, das ist schon auch schön, dann über so einen langen Zeitraum ein Kind auch zu sehen und zu begleiten und auch wieder zu hören. Ne, wie ist das weitergelaufen? Weil das verliert man ja oftmals. Na, dann hast du denen, keine Ahnung, 2, 3 Rezepte in der Praxis und dann sind sie weg. Und dann weißt du es nicht. Ne? Dann sind sie woanders. Und
ja, das ist tatsächlich in der Praxis häufig.
Ja, was auch noch ein Vorteil ist, wenn man so ein neurologisches Bobert- oder Wolter-Rezept hat, da kann man eben die Behandlungszeit auch ein bisschen länger machen. Ne, weil so eine normale Behandlungszeit sind ja, weiß ich, KG Viertelstunde, 20 Minuten, ja. Boba 30 Minuten. Aber für so ein Kind brauchst du einfach viel länger, weil bis es angekommen ist, dann wird es ausgezogen, dann kommt die Behandlung, dann muss es zwischendurch vielleicht noch trinken oder es muss gewickelt werden und dann muss es wieder angezogen werden und verabschiedet werden. Und sowas ist in 20 Minuten gar nicht zu schaffen. Man braucht einfach viel mehr Therapiezeit und da gehört eben das Vorbereiten und das Nachbereiten auch dazu.
Ich habe gerade ein Kind in Behandlung, das eigentlich in Behandlung ist, weil es nicht geht, so knapp 2 Jahre alt. Und wir haben in den ersten Behandlungen gar nichts gemacht, weil das total gefremdet hat. Und dann ist auch eine halbe Stunde eigentlich
Die war völlig umsonst. Die saß nur ganz eng gekuschelt an Mama und Papa und hat mich keines Blickes gewürdigt. Habe ich gemeint, sie sollen mal fragen, ob sie nicht mit Hausbesuch ein Rezept bekommen, und zwar als Doppelbehandlung. Mhm. Und jetzt spielen wir miteinander.
Und ja, schön.
Ist total schön.
Ja, ja.
Die läuft zwar immer noch nicht.
Nein, aber das dauert ja manchmal.
Ja, aber da ist so viel passiert. Ne, bei dem Kind. Die hat sich so total entwickelt. Und jetzt wollen wir es auch noch mal probieren, ob sie nicht jetzt tatsächlich mal wieder kommt in die Praxis. Da hat sich ganz viel getan bei dem Kind.
Ja. Klar brauchen manche Eltern und Kinder einfach nur so wie so einen Domino-Schubs, ne, dass die Steine ins Rollen kommen. Aber die meisten brauchen Zeit, weil es keine Zeit mehr gibt. Ich hatte mal ein Mädchen in der Tanztherapie, die gekommen ist, weil sie vom Sportunterricht befreit werden musste, weil sie sich so geweigert hat, überhaupt Sport mitzumachen. Und die kam dann zu mir und saß dann auch immer nur, was soll ich denn jetzt hier machen? Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich will mich nicht bewegen. Und irgendwann hat sie dann gesehen, wie wir uns bewegen und was für ein Spaß. Und dann ist sie irgendwann aufgestanden und hat mitgemacht. Und sie hat dann auch im Sport teilgenommen irgendwann. Ne? Es sind alles Prozesse, die ewig dauern, aber es ist manchmal doch so einfach, ne? Wenn man weiß, wo man die Kinder hinstecken kann. Und dann muss man aber auch die Möglichkeiten zu haben.
Ja. Ne? Schön.
Ja.
Magst du dem noch irgendwas hinzufügen? Ich finde, das war ein ganz schönes Gespräch.
Ja. Ja, ich kann diesen Job einfach nur empfehlen, wenn man ein Herz hat für Bewegung und für den Körper. Es ist einfach ein ganz, also man kann ja auch noch viel mehr und ganz andere Sachen machen. Und das ist ja jetzt auch mit der Möglichkeit des Studiums, es wird ja jetzt endlich auch ein Studienberuf, kann man auch ein bisschen mehr Geld verdienen. Das ist ja auch, kommt ja auch hinzu, dass diese Therapie, besonders die Physiotherapie, so komplett unterbezahlt ist. Das ist ja schlimm. Also das habe ich immer gehasst an dem Job, dass einfach das, diese ganze Freude und das ganze Schöne immer so gebremst wurde durch das, was man dann unten rausgekriegt hat. Und wir haben ja leider immer noch, wenn wir unser Nachwuchs Physiotherapie macht, dass wir höchstens 50% haben, die überhaupt weitermachen, weil eben der Verdienst so hanebüchend ist. Und da müssen wir unbedingt was tun, weil es so wichtig ist, gerade mit diesem ganzen Medienkonsum und der immer mehr Menschen bewegungslos werden. Auch in den Yogakursen sehe ich, das kommen immer Jüngere, die Sachen nicht können, wo ich denke, wow. Ein großes Problem werden, die Bewegungslosigkeit. Ja, ich danke dir auch sehr für das Interview. Es war mir ein Fest.
Ja, auch. Danke.
Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über deine Unterstützung, indem du den Podcast abonnierst. Zudem wirst du dann informiert über neue Folgen. Für diese Folge möchte ich mich bei Sebastian von dem Klangkosmonauten für die Tonbearbeitung bedanken. Vielen Dank und danke fürs Zuhören. Weiterhin findet ihr alle Informationen und die Möglichkeit, mir zu schreiben, auf physiographie.de.